Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Erinnerst du dich an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben?
Das ist eine blöde Frage.
Ja. Das Wetter.
Es hat in Strömen geregnet.
Deswegen habe ich die U-Bahn genommen.
Ja.
Hätte die Sonne geschienen, wären wir nicht zur selben Zeit am selben Ort gewesen. Und das Wetter existiert, weil vor 4 Milliarden Jahren Gas aus dem Erdinnern getreten ist.
Also ist die Erde schuld?
Ja. Und die Erde existiert wegen des Urknalls. Also, wie kann man Vergangenheit und Zukunft voneinander trennen, wenn ein Ereignis, das 14 Milliarden Jahre zurückliegt, der Grund dafür ist, dass wir uns kennengelernt haben?
Für den angehenden Physiker Aaron ist das ganze Leben vorherbestimmt. Vor allem seine Beziehung mit seiner Freundin Nora. Doch kurz nach diesem Dialog ist Aaron tot, erschossen, bei einem Banküberfall. Für Nora, seine Freundin, beginnt mit dem Verlust eine neue Geschichte. Oder eben auch nicht. In Dein Ende, mein Anfang versucht sich Regisseurin Mariko Minoguchi an den großen Themen Zufall und Unausweichlichkeit. Themen, die das Kino schon immer interessiert haben, auch weil das Kino eben ein so schöner Raum ist für Was-wäre-wenn-Szenarien. Über den Wert des Zufalls im Leben und im Kino konnte ich vor der Sendung mit der Regisseurin sprechen. Dann begrüße ich ganz herzlich die Regisseurin des Films, Mariko Minoguchi. Hallo.
Hallo.
Ist es jetzt Zufall oder war es unausweichlich, dass wir jetzt miteinander sprechen?
Was denkst du? Oder was denken Sie?
Ich denke, dass es unausweichlich war, weil ich ja den Termin angemeldet habe.
Das stimmt, aber was hat dazu geführt, ist die große Frage.
Ich habe den Film gesehen.
Und, okay, das kann man jetzt unendlich weiterspielen, das Spiel. Aber letztendlich, glaube ich, kann man das ja so sich selber entscheiden, ob das Zufall war oder nicht. Oder ob das alles so passieren musste.
Die Fragen nach dem Zusammenhang von Ereignissen, also auch wie sehr unser Leben vorherbestimmt ist, sind im Zentrum von Mein Ende, Dein Anfang. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit diesen sehr alten, dann doch philosophischen Fragen?
Ach, ich glaube, das ist ja eine Frage, die man sich wahrscheinlich im Heranwachsen immer mal so stellt. Irgendwie gibt es so einen Grund, warum alles passiert oder eine höhere Ordnung oder ist alles einfach nur Zufall? Und dann erst später wieder, weil mein Bruder ist Quantenphysiker. Und der hat dann mal versucht, mir die Quantenphysik oder die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie zu erklären. Und es hat bedingt funktioniert. Also ich habe es, glaube ich, ein bisschen verstanden. Und was eigentlich bei mir so hängen geblieben ist, ist eher so dieser philosophische Aspekt. Und den fand ich total spannend. Und am Anfang, glaube ich, bei der Entwicklung war halt auch dieses Physikalische nochmal wichtiger, als es jetzt im Film ist.
Ja, genau. Wie entwickelt man eigentlich aus solchen Gedanken oder aus so einem Schwester-Bruder-Gespräch dann einen Plot eines Films? Also ist dann auch vielleicht zuerst eine Figur wie die Nora da oder war dann wirklich erst die Quantenphysik da?
Also unabhängig eben von dem Thema, glaube ich, gab es für mich immer dieses Paar Nora und Aaron schon, weil ich irgendwie das mit den Namen mochte und ich so ein Ding habe für so vorwärts-rückwärts. Ich kann rückwärts sprechen und dadurch suche ich immer so Worte, die rückwärts auch funktionieren.
Ihr Film hat ja so ein Rhythmus einer Zeitreisegeschichte auch daher, ne? Also er verstärkt auch durch die Tatsache, dass er auf 3 Zeitebenen erzählt wird. Eine davon wird achronologisch, also quasi rückwärts erzählt. Auf welchen Effekt wollten Sie eigentlich hinaus? Das ist jetzt relativ ungewöhnlich für einen deutschen Debütfilm, dass man sich gleich 3 Zeitebenen nimmt, um seine Geschichte zu erzählen.
Also ursprünglich war es tatsächlich auch mal eine Zeitreisegeschichte. Ich glaube, dadurch kommen auch eigentlich diese Ebenen zustande oder das war so ein bisschen so ein Grundding und wie bei so jeder Zeitreisegeschichte kommt man, glaube ich, irgendwann an so ein Logikproblem, wo man sich denkt, ja, okay, wie ist es denn jetzt? Kann man denn die Zukunft beeinflussen oder nicht? Und dann kam mir irgendwann die Idee, einfach alles ins Jetzt zu verlegen.
Aber wird dann Ihrer Meinung nach immer noch die Geschichte von Nora und Aaron erzählt oder ist der Plot in dem Fall vielleicht eine Art Experiment?
Oh, das ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, es wird beides erzählt.
Also eine Art Versuchsanordnung.
Ja, oder ich glaube, es ist einfach eine Geschichte. Es ist irgendwie eine Geschichte, oder es sind 3 Geschichten. Es ist die Geschichte von einer Frau, die trauert nach dem Tod ihres Freundes. Und es ist die Geschichte eines Paares, was sich verliebt und die halt rückwärts erzählt wird. Und dann gibt es die 3. Geschichte von Nathan und seiner Tochter.
Hatten Sie für diese Art der Erzählung, der Konstruktion Kinovorbilder? Das ist ja sowieso so ein, sowieso von vielen Regisseuren so ein gern genutzter Kniff, mit den Zeitebenen zu spielen. Gab es da Vorbilder? Haben Sie sich inspirieren lassen? Gab es Ideen?
Ja, also ich glaube, man lässt sich ja immer sehr inspirieren. Oder die Filme, die einen selber irgendwie bewegt haben, die baut man wahrscheinlich oder die inspirieren immer. Und definitiv so Filme von Christopher Nolan oder auch Iñárritu. Und es gibt zum Beispiel auch in den USA gibt so so Arthouse-Science-Fiction, könnte man sagen, oder so Indie-Filme, die eigentlich in so einer serialen Welt spielen, aber so einen Aspekt haben, der irgendwie so ein bisschen in was Überirdisches geht.
Das ist in Deutschland zum Beispiel gar nicht so, nicht wahr? Also letztendlich ist Ihr Film auch Neuland eingehend.
Ich hoffe, in positiver Hinsicht zumindest.
Warum musste das Drehbuch zu Mein Ende, dein Anfang in einem kleinen Zimmer in Taiwan entstehen?
Ob das so sein musste, weiß ich natürlich nicht, aber es ist passiert. Ich bin eben da hingefahren und beziehungsweise ich habe hier gearbeitet an meinem Projekt und habe gemerkt, ich brauche so ein bisschen Abstand und habe dann spontan einen Flug gebucht und kam da an. Und es war dann, glaube ich, insofern ganz gut, dass wenn man woanders ist, hat man halt eine andere Perspektive auf die Dinge und man ist sehr fokussiert. Und ich kannte da keinen Menschen, ich konnte die Sprache nicht, dadurch war ich auch recht isoliert. Und das war natürlich währenddessen nicht so einfach, aber ich glaube, für den Schreibprozess war es sehr gut, weil ich wirklich mich dann sehr in diese Welt auch reingeworfen habe.
Müssen Sie innerlich erleben, was Sie aufschreiben?
Also ja, oder irgendwie fühlen wahrscheinlich schon, weil ich glaube, wenn man so Figuren entwickelt, dann mag man die ja und ist nah an denen dran. Und um so eine Szene schreiben zu können, muss man sie, glaube ich, doch innerlich durchspielen, auch auf so einer emotionalen Ebene. Insofern kann das, glaube ich, schon was sehr Belastendes sein, auch zu schreiben.
Ich frage auch, weil Sie die Figuren oder das Leben Ihrer Figuren mit größten, auch heftigsten Schicksalsschlägen konfrontieren. Also die Palette reicht von Leukämie bis Mord. Warum hat es gerade diese Palette gebraucht oder hatten Sie auch gezögert, jetzt vielleicht diese ganz großen Schicksalsschläge rauszuholen?
Also ich glaube, das ist ja irgendwie in Geschichten kann man ja Dinge überspitzen und ich glaube, es ist spannend, so den größtmöglichen Konflikt herzustellen für die Figuren und zu gucken, wie sie sich entscheiden müssen. Und das war eigentlich der Grund.
Haben Sie keine Angst vor Pathos? Das ist etwas, wovor deutsche Regisseure meistens Angst haben. Deshalb sind viele, vor allem Debütfilme, recht realistisch verankert.
Anscheinend nicht. Also ich glaube, ich war nicht auf der Filmhochschule. Und ich glaube, deswegen bin ich eh sehr geprägt, einfach eher von internationalen Filmen. Und da ist es ja eh ganz anders, der Umgang mit der Emotionalität.
Genau, also das Kino als Affektraum, das gehört für Sie auch dazu?
Auf jeden Fall. Also weil ich muss sagen, ich gehe gerne ins Kino und spüre was oder weine oder lache oder werde halt in eine ganz andere Welt entführt. Und ich glaube, jetzt bei dem Film geht es ja auch gar nicht darum, dem Zuschauer eben zu verführen, dass er denkt, dass er in der Realität ist, sondern eher für den Moment zu vergessen lassen, dass das nicht ist.
Was ich auch spannend finde, ist, dass für mich zum Beispiel der Begriff des Zufalls, vielleicht auch des Schicksals, ist so ein verweltlichter, religiöser Begriff. Mhm. Für Sie ist es, Sie haben das Gespräch mit Ihrem Bruder schon erwähnt, und wenn man auch Aarons Rolle als angehender Quantenphysiker nimmt, eher ein Begriff aus der Wissenschaft. Überhaupt diese ganze Ebene des Religiösen, was ja auch irgendwie damit mitspielt, die haben Sie rausgeklammert, bewusst. Oder war das vielleicht auch noch ein Gedanke, den Sie beim Projekt dabei hatten?
Also es ist insofern ausgeklammert, dass, glaube ich, ich selber eher mit dieser Wissenschaft was anfangen kann und nicht im klassischen Sinne irgendwie gläubig bin. Aber es gibt tatsächlich so eine Nebenfigur, die eigentlich auch noch den Aspekt so ein bisschen mit reinbringen sollte. Das war beim Drehbuch stärker. Das ist die Freundin von Nora, wo der Sohn auch dann eben so fragt, ob er dann so in den Himmel kommt. Das ist natürlich so die dritte Anschauung, aber die wollten wir, also die ist dann im Schnitt auch so ein bisschen geringer geworden.
Wie ist das eigentlich mit der Frage Zufall oder Determinismus beim Filmemachen selbst? Denn der Prozess des Filmemachen selbst, da müssen sich Regisseure ja auch die Frage stellen, lasse ich den Zufall walten, also Improvisation am Set zu, oder weiß ich penibel genau vom ersten Drehtag an, so wird der Film aussehen? Zu welcher Gruppe gehören Sie denn als angehende Regisseurin?
Also ich glaube, irgendwo dazwischen tatsächlich, weil ich versuche mich schon gut vorzubereiten und aufzulösen und keine der Szenen ist improvisiert. Aber ich glaube, während des Drehens passieren so viele Dinge, also sowohl von außen als auch die Dynamik zwischen dann den Menschen, die da so zusammen sind, dass man das gar nicht, oder ich zumindest nicht 100% kontrollieren kann.
Also
und auch gar nicht will.
Ach, Sie wollen das nicht?
Nee, weil das ist ja auch das Tolle, dass dann irgendwie eine Saskia Rosendahl als Nora nochmal ganz neue irgendwie Ideen mit reinbringt für die Figur und so Kleinigkeiten, wie man dann die Szene spielt, weil es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, so eine Szene zu spielen. Und da ist es ja auch toll, wirklich. Also ich bin ja nur eine Person und eine Sichtweise und am Set kommen ja so viele Leute zusammen, die zum Teil viel, viel mehr Erfahrung als ich haben. Und dann ist es ja auch schön, das mit einzubeziehen und davon lernen zu können.
Wie haben Sie das eigentlich erfunden? Sie haben schon erwähnt, dass Sie keine Filmhochschule besucht haben und das muss man immer so betonen, weil es wirklich eine Ausnahme ist. Sie haben das Arbeiten am Set gelernt durch Praktika und unterschiedliche andere Jobs. Ist das jetzt im Nachhinein hilfreich oder ist das hinderlich? Wie empfinden Sie das selbst?
Also für mich war es, glaube ich, sehr gut. Aber ich glaube, da muss jeder irgendwie für sich seinen Weg finden. Also bei mir ist es auch einfach so passiert. Irgendwie, ich glaube, ich habe das Filmemachen auch wahrscheinlich weniger vom Arbeiten am Set gelernt. Da habe ich eher so dieses Handwerk oder dieses, wie man auch am Set so ein Team zusammenhält, einfach auch die verschiedenen Departments kennengelernt. Aber ich glaube, dieses Filmemachen kommt wahrscheinlich einfach wirklich durchs Machen. Und ich habe einige Kurzfilme gedreht. Ich war viel im Kino, ich habe mir viel über so Szenen Gedanken gemacht, habe mir Filme fünfmal hintereinander angeschaut und überlegt, wie sie irgendwie eine Szene inszeniert haben und so.
Wenn Sie sagen, für Sie war das gut, meinen Sie dann, dass so eine Verschulung des Filmemachens, ja, also jetzt nicht nur des praktischen Handwerklichen, sondern auch des Filmdenkens, für Sie dann hinderlich wäre? Also was war gut, dass Sie dann letztendlich nicht die Filmhochschule besucht haben?
Ich glaube, bei mir wäre vielleicht die Gefahr gewesen, dass ich dann doch irgendwie mich im Vergleich mit den anderen gesehen hätte und mir gedacht habe, ah, so einen Film würde ich auch gern machen oder auch einem Lehrer zu gefallen, weil da gibt es natürlich doch Geschmäcker und der verteilt Noten. Dadurch war ich so ein bisschen freier für mich. Also ich glaube, dass es Schüler gibt, die können damit total gut umgehen und trotzdem so ihren Weg finden. Aber ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Und ich habe halt einfach immer eher so ans Publikum gedacht und auch an mich, was ich selber gerne sehen würde und wofür ich auch bereit wäre, 10 € Eintritt zu zahlen.
Aber man muss sich ja dennoch dann irgendwie in der Branche umsehen. Man muss Kontakte haben. Ich habe immer das Gefühl, wenn mir Schüler von Filmhochschulen erzählen, dass es vor allem ein Ort ist, um dieses Netzwerk aufzubauen. Das hatten sie ja da de facto ja nicht.
Also bei mir war das Glück, dass ich bei meinem allerersten Praktikum meine Produzentin kennengelernt habe, die damals Produktionsassistentin war. Und mit der habe ich eigentlich ab dann zusammengearbeitet und die hat dann an der Filmhochschule studiert. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich war auch in gewisser Hinsicht Nutznießer der Filmhochschule hier in München, weil ich war durch diese Kontakte mit meiner Produzentin und auch Kommilitonen von ihr, war ich sehr viel dort. Und wir haben da auch mal in einem Büro gearbeitet. Und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt. Also viele denken, glaube ich, auch immer noch, dass ich dort studiert habe.
Regisseurin Mariko Minoguchi über ihren erstaunlichen Debütfilm Mein Ende, dein Anfang. Zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos.